Hörgespräche. Sinnvolles aus dem Leben.
Herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe unserer Hörgespräche Sinnvolles aus dem Leben. Unsere Podcast-Reihe mit interessanten Gästen, die einerseits viel erlebt haben und auch viel zu erzählen haben. Unser heutiger Gast ist eine sehr starke, eine sehr zielorientierte, eine sehr pragmatische Frau, die kämpft wie eine Löwin. Jetzt werden Sie sich fragen, warum, weshalb? Sie werden es gleich hören. Ich freue mich sehr, dass sie da ist. Herzlich willkommen, Dominik Sturz.
Ja, vielen herzlichen Dank. Ich finde das wirklich sehr, sehr spannend, mit so interessanten Persönlichkeiten an diesem Projekt teilzunehmen und hier unsere Sicht als Familie auf das Thema Hören bewegt.
Ein großes Thema.
Ja, darüber zu sprechen und auch unsere Sicht als Familie, was das Thema Hören für die Gesellschaft insgesamt bedeutet.
Sie sind verheiratet, leben in Niederösterreich in Klosterneuburg.
Ja, das ist richtig.
Und haben zwei erwachsene Töchter. Das ist die Geraldine, 29, die ist Ärztin. Schon fertig?
Ja.
Bravo. Und Mariella, 25 und Jus-Studentin, mittendrin am Juridikum.
Ja, genau, ja. Und die Mariella ist auch diejenige, die unsere, ich sag mal, Reise zu dem Thema Hören irgendwie bestimmt und die unsere gesamte Familiengeschichte bestimmt hat.
Die Mariella ist taub zur Welt gekommen.
Ja.
Und im Laufe der Zeit hat sich ja noch eine andere Diagnose beigestellt. Also es ist das Usher-Syndrom auch noch aufgetaucht. Beginnen wir mal mit der Taubheit. Wusstest du schon, als du schwanger warst, dass sie taub zur Welt kommen wird? Oder ist das erst im Laufe der ersten Monate hörbar sichtbar geworden?
Also wir hatten keine Ahnung. Okay. Es war eine Schwangerschaft wie jede andere oder vielleicht fast. Wir haben in der Familie immer so den Spruch, unsere jüngere Tochter hat immer schon alles anders gemacht. Sie ist nämlich in einer Beckenendlage geboren. Okay. Aber das ist jetzt nur ein Randthema. Wir hatten keine Ahnung, dass sie taub ist, also auch nach der Geburt nicht. Wir fallen dann noch in eine Zeit hinein, sie ist Jahrgang 1996, als das Neugeborenen-Hörscreening noch nicht standardisiert an allen Kliniken in Österreich etabliert war, sondern nur auszugsweise an einigen Kliniken. Und wir haben ihre Taubheit oder dass etwas mit dem Hören nicht stimmt, erst entdeckt, als sie ein Jahr alt war und nicht zu sprechen begonnen hat.
Das war der Grund.
Ja,
da habe sie gewusst, irgendwas ist da.
Sie hat stumm Mama nachgesprochen, also sie hat die Lippenbewegungen wohl mitgemacht. Es gab natürlich vorher diese Brabbelphasen und das alles, was die Babys vorher machen. Das war alles ganz, ganz normal. Nur hat das dann abgenommen und ebenso mit einem Jahr, das ist ja so ein Meilenstein, wo die Kinder die ersten Worte nachsprechen, da hat sich dann einfach gezeigt, da stimmt was nicht. Und da sind wir dann ganz, ganz schnell eigentlich gerannt zu einem HNO-Arzt, der uns glücklicherweise gleich an die richtige Stelle, nämlich an die HNO-Klinik ans AKH Wien, gesendet hat oder so weiter geleitet hat. Und da wurde dann die Diagnose beidseitige Taubheit gestellt. Ohne jetzt damals zu wissen, erstens, was die Ursache dafür ist und auch ohne zu wissen, wie lange diese Taubheit schon besteht, also ob das von Geburt an so gewesen ist oder vielleicht im ersten Lebensjahr entstanden ist. Das hat sich dann erst später herausgestellt, wie das tatsächlich gelaufen
ist. Aber wenn man so eine Diagnose erhält, dann bricht im ersten Moment wahrscheinlich auch ein bisschen die Welt zusammen, weil man gar nicht weiß, wie man damit umgehen soll, oder?
Ja, natürlich. Also es steht einmal alles still. Also man glaubt, es steht alles still, aber das Gemeine ist, es steht eben nichts still. Ja. Die Welt dreht sich weiter. Und ja, also wir sind grundsätzlich von unseren Persönlichkeiten, sowohl mein Mann als auch ich, so gestrickt, dass wir immer sehr schnell versuchen, ich sage jetzt mal Oberwasser oder Handlungsfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit zu erlangen und Lösungen zu suchen. Und jetzt haben wir natürlich das Glück gehabt, dass wir da in den späten 90er Jahren in Österreich eigentlich ein bisschen sowas wie eine, ich sag mal, Themenführerschaft im Bereich Hören oder Behebung oder Behandlung von Hörstörungen hatten. Was jetzt nicht allein, aber auch dem Umstand zu verdanken ist, dass wir, wenn ich so sagen darf, unseren eigenen Implantatehersteller im Land haben. Und dadurch hatten wir natürlich auch HNO-seitig, also in der HNO-Gesellschaft Österreichs, eine, ich sag mal, außerordentliche Expertise in diesem Bereich.
War von Anfang an klar, da muss jetzt was passieren? Was hat denn der erste HNO-Arzt gesagt? Also, wie ist die weitere Vorgehensweise?
Ja, wir sind eigentlich aufgeklärt worden über die Möglichkeiten, ganz neutral. Also unter anderem auch über die Möglichkeit eines, sag ich mal, Medical Devices, dass das quasi als Therapie oder als Rehabilitation des Hörvermögens, wenn man so will, angeboten werden kann und dass wir davon Gebrauch machen können und dass wir aber uns Zeit nehmen sollen für die Entscheidung. Und für uns war eigentlich, also wie gesagt, mein Mann und ich, wir sind immer sehr ziel- und sehr lösungsorientiert, klar, also wenn jetzt lautsprachliche Entwicklung ohne dieses Teil nicht möglich ist, also worauf soll man dann warten, warum jetzt irgendwie Zeit verlieren?
Im Gespräch war schon klar, wir machen das.
Im Gespräch, ja, das waren schon die ersten Gedanken. Aber natürlich hat man dann zu Hause, man hat einmal die Information mit nach Hause genommen und hat einmal reflektiert, weil man möchte ja doch verschiedene Optionen kennen, bevor man eine also sage ich mal, gut fundierte Entscheidung für sein Kind trifft. Da geht es ja einfach um die Zukunft des Kindes, darum, dass das Kind, ich meine, das, was sich alle Eltern wünschen, ist, dass Kinder ihre Träume verwirklichen können, dass sie ein glückliches Leben führen können, dass sie an allen Bereichen der Gesellschaft teilhaben können, dass sie einen Beruf ausüben können, der ihnen Freude macht, dass sie mal Familie haben können, dass sie Hobbys ausüben können, Freunde haben. Also alles, was man sich als Mensch halt so wünscht. Und da denkt man dann schon ein bisschen genauer nach und sagt nicht sofort ja. Aber es ist eigentlich dann doch relativ schnell gegangen, dass wir gesagt haben, wir wollen uns eigentlich dafür einsetzen, dass sie das gleich bekommt und nicht so, wie es damals eigentlich noch üblich war, ein paar Jahre warten. Weil damals hat man so im Alter von 3-4 Jahren in etwa implantiert. Unsere Tochter war ein Jahr und ein paar Monate und hat dann ihr erstes Implantat eben aufgrund unserer doch etwas zügigen Entscheidung mit 1,5 Jahren bekommen ihr erstes.
Wie seid ihr zu Medell gekommen? War das eigene Recherche? Hat euch der HNO-Arzt connected? Wie kam es dazu?
Es kam eigentlich so dazu, dass man uns sagte, es gab damals eben Cochlear und Medell, die beiden, sag ich mal, die beiden CI-Hersteller, die halt international einen guten Ruf hatten und immer noch haben. Und ich habe damals gesagt, und mein Mann genauso, also wenn wir das in Österreich haben, diese Expertise, und wenn das ein österreichisches Unternehmen ist, dann ist ganz klar, dann nehmen wir das österreichische. Und das war es eigentlich.
Mit wie vielen Jahren ist sie jetzt operiert worden das erste Mal?
Also die erste Seite wurde implantiert, als sie 18 Monate alt war. Und schon dann hat sie eben begonnen. Ja, das war für damals sehr früh. Sie war auch die erste, die so früh implantiert wurde. Also in der damaligen Zeit, eben wie wir wissen, ist es ja heute Standard, dass Babys, sobald diese Diagnose gestellt ist, wenn die Eltern das wollen, mit 3 oder 6 Monaten vielleicht sogar gleichzeitig bilateral implantiert werden können.
Ja. Damals aber in den 90ern war das schon ein Durchbruch.
Ja, das war ein ziemlicher Durchbruch. Ja. Ja. Mhm.
Wie geht's einem dabei, wenn man jetzt das Kind in den OP schieben lässt? Wie ist es da? Die Hoffnung, die muss ja extrem groß gewesen sein, das Vertrauen in die Ärzte, das ist schon ein großer Schritt für Eltern.
Ja, das war sicher, sag ich mal, ein Schritt, aber wir haben eigentlich darauf vertraut, dass diese Technologie das einfach kann, was wir erwarten. Ja. Wir haben auch darauf vertraut, dass die CI-Chirurgen das Richtige machen.
Genau wissen, was sie zu tun haben.
Wir sind jetzt, sage ich mal, grundsätzlich Menschen, die eher daran glauben, dass die Dinge positiv ausgehen, wohl wissend, dass es nicht immer so ist. Mhm. Aber dennoch, also wir haben da irgendwie immer eine eher, sage ich mal, positive Grundeinstellung an den Tag gelegt. Und das hilft natürlich schon, sage ich mal, bei der, wie sollen wir das sagen, Bewältigung, klingt so ein bisschen nach Gewalt, aber es ist eine Bewältigung von so emotional schwierigen Situationen oder Krisen, wenn man das vielleicht sogar so extrem ausdrücken möchte.
Wie war es nach der OP, nach der ersten OP mit 18 Monaten? Wie ist es der kleinen Mariella gegangen?
Grundsätzlich, also ein Kind in dem Alter spürt ja offensichtlich wenig, was da rundherum passiert und was auf dem was auf dem Spiel steht. Also ich denke, wenn man sie heute fragt, ob sie sich an die erste Operation erinnern kann, dann sagt sie natürlich nein. Auch an die zweite, die dann übrigens mit knapp 3 Jahren stattgefunden hat. Also da wurde die zweite Seite implantiert. Also an diese Dinge hat sie überhaupt keine Erinnerung, außer dass sie halt auf den Fotos wiedererkennt, aufgrund des Verbands und so weiter, was damals gewesen ist. Und die war eigentlich immer gut drauf und fröhlich. Und ja, also es war eigentlich alles positiv, würde ich jetzt mal sagen.
Ja. Wann hat sie zu sprechen begonnen?
Relativ bald. Also ich meine, mit 1,5 Jahren ist ja der Intellekt weiter als dann, wenn ein Kind normalerweise die ersten Worte spricht. Das heißt, die Sprachentwicklung, wenn jetzt alles gut läuft, also wenn das Implantat gut sitzt und wenn alles gut funktioniert technisch und wie das eben vorgesehen ist, dann geht das eigentlich ein bisschen schneller, als es davor eben bei der normalen Sprechentwicklung im ersten Lebensjahr geht. Also wir haben natürlich in den ersten Jahren ganz besonders, wir haben regelmäßige Sprachtherapie gehabt. Am Anfang, wenn ich mich erinnere, glaube ich sogar 2-mal in der Woche und dann nach 1, 2, 3 Jahren 1-mal in der Woche und dann später, also in der Volksschule, nochmal 1-mal im Monat, um das eben mit zu begleiten und zu schauen, ob das alles richtig läuft und eventuell, wenn nötig, auch korrigierend oder therapeutisch vielleicht auch intensiver eingreifen zu können.
Und sie ist damit sehr gut zurechtgekommen. Hat alles wunderbar geklappt?
Ja, also sie ist sicher so ein Beispiel, wo alles sehr, sehr gut funktioniert hat, wofür wir sehr dankbar sind, weil wir sind uns natürlich bewusst, dass es nicht immer so ideal läuft. Also bei uns ist es einfach super gut gelaufen und es war wahrscheinlich auch der Grund, warum wir dann als Familie so ein bisschen in so eine Role Model Funktion hineingewachsen sind, ganz automatisch, und sozusagen so Botschafter geworden sind für frühkindliche bilaterale Implantation, also jetzt rein medizinisch-wissenschaftlich betrachtet, so sozusagen eine Vorreiterrolle, ein positives Beispiel, das dann letztlich auch dazu geführt hat, dass das später standardisiert wurde, also frühkindliche bilaterale Implantation. Und natürlich, was glaube ich auch sehr wichtig war, ist, dass Familien, die in einer ähnlichen Situation sind, die so eine Diagnose gestellt bekommen, dass die da auch ein positives Role Model haben, dass einfach sofort ein Grund für eine gewisse Zuversicht da ist in einer doch sehr schwierigen, einschneidenden Situation, wenn man so eine Diagnose erhält.
Ein Happy End.
Ja, sozusagen.
Dass man sagt, es funktioniert, es geht, es gibt wirklich eine Lösung für das Problem.
Ja. Es gibt eine positive Perspektive und das hilft also Eltern, wenn sie so eine Diagnose erhalten. Und das sollten sie ja eigentlich stark sein für ihr Kind. Ja. Das hilft schon enorm,
Mit 9 Jahren kam aber dann die andere Diagnose.
Ja, genau. Also es hat also während der, schon in der Kindergartenzeit, also schon sehr früh, hat es Anzeichen gegeben, dass mit dem Sehvermögen etwas nicht so ist, wie es sein sollte. Das ließ sich aber irgendwie nicht festmachen und konnte auch von Ärzten damals nicht irgendwie zugeordnet werden. Mhm. Also obwohl wir da eigentlich, wir waren da immer sehr forsch bei den Dingen, wenn wir was so einer Sache auf den Grund gehen wollten. Und das hat sich sehr stark geäußert in, also Nachtblindheit sagt man dazu, dass eben, was weiß ich, Stufen übersehen wurden im Dunkeln zum Beispiel und dass unsere Tochter halt so oft über Gegenstände drüber gefallen ist, die sie offensichtlich nicht gesehen hat. Und es hat sich dann bei einer Kontaktlinsenanpassung folgende Situation ergeben, dass der Optiker gesagt hat, da könnte was sein mit der Netzhaut und wir sollen mal die Netzhaut anschauen lassen. Und dann ist eben diese Zusatzdiagnose, die jetzt gerade angesprochen wurde, gestellt worden, die da lautet RP, das ist eine Abkürzung für Retinopathia pigmentosa, ist eine Netzhauterkrankung, die zum Absterben der Photorezeptorzellen, also der Netzhautzellen, die für das Sehen verantwortlich sind, führt. Das ist eine progrediente eben Erkrankung. Und damit im Erwachsenenalter zur Erblindung oder nahezu Erblindung. Und die halt jetzt in der Kombination mit der Taubheit Usher-Syndrom genannt wird. Das ist eben eine syndromale Erkrankung, die einhergeht mit Hörsehbeeinträchtigung, also kombinierter Hörsehbeeinträchtigung bis hin zu kombinierter Taubheit und Blindheit.
Also da gibt es verschiedene Stufen.
Ja, da gibt es verschiedene Stufen, verschiedene Subtypen, je nach Ausprägung, je nach Fortschritt der Erkrankung und auch je nach Alter der betroffenen Personen.
Ist das so schwierig für Ärzte festzustellen, dass man an diesem Usher-Syndrom erkrankt ist?
Mittlerweile nicht mehr. Also was man damals noch nicht so wusste. Mhm. Also zu dieser Erkrankung gab es in Österreich leider nicht diese Expertise, die wir jetzt bei der Therapie für Hörstörungen vorgefunden haben. Und wir haben uns dann auch relativ schnell ans Ausland gewandt und hier sowohl auf EU-Ebene in unterschiedlichen Ländern und in den USA schlau gemacht und halt Kontakte geknüpft zu Experten.
Wer ist da führend?
So für Netzhauterkrankungen. Also damals unsere ersten Kontakte gingen nach Deutschland. In Europa ist hier sehr stark auch Frankreich. Also da gibt es eine ganz lange Geschichte zu Forschung, also Netzhautforschung und Therapieentwicklung. Auch UK, also in Großbritannien und USA natürlich sowieso klassisch. Also für Therapiefindung von insbesondere seltenen Erkrankungen. Um eine solche handelt es sich. Also es ist eine seltene genetisch bedingte Erkrankung. Und wir haben da halt eben uns die entsprechenden Informationen beschafft über die Zukunftsperspektiven, Mechanismen der Erkrankung, Verlauf, wie wird es ausgehen, welche Therapieoptionen sind denn derzeit in Entwicklung?
Gibt es überhaupt Therapiemöglichkeiten?
Ja, sagen wir mal so, also es gibt keine Therapie jetzt in dem Sinne, keine zugelassene Therapie und schon gar keine heilende Therapie, aber es gibt zu Netzhauterkrankungen insgesamt, da gibt es ganz, ganz viele Mutationen, also um die 300, die ähnlich gelagert sind, aber wo eben eine unterschiedliche genetische Ursache zugrunde liegt. Da gibt es eine Menge von Gentherapiestudien, also man ist hier im Stadium klinischer Studien und auch für Usher-Syndrom gibt es die ein oder andere. Also es gibt da 14 bis 15, je nachdem, was man dazu zählt, Mutationen, die Usher-Syndrom verursachen. Und da gibt es einige klinische Studien. Also man erwartet eigentlich einen Durchbruch für den ein oder anderen Subtyp demnächst, aber das hat man uns vor 10 oder 15 Jahren auch dann auch schon gesagt. Ja, also diese Dinge können oft länger dauern. Aber das, da vielleicht noch einen Nachsatz, einen wichtigen dazu, weil gefragt wurde eben, ob es so schwierig ist, diese Erkrankung zu diagnostizieren. Heutzutage gar nicht mehr, weil wir können direkt nach dem neugeborenen Hörscreening, und das ist etwas, wofür ich mich dann aufgrund unserer Geschichte sehr, sehr stark eingesetzt habe in Österreich, Wir können direkt nach dem neugeborenen Hörscreening, wenn wir jetzt eine Hörstörung feststellen,
ja,
gleich, ob das jetzt Taubheit ist oder nur unter Anführungszeichen eine leichte bis mittelgradige Hörbehinderung oder Hörbeeinträchtigung, zum Gentest, also zu einer molekulargenetischen Abklärung weiterleiten. Mhm. Und dann kann man schauen.
Ist das drin im Mutter-Kind-Pass?
Es ist im Mutter-Kind-Pass nicht vorgesehen,
okay,
aber ich habe es mir damals sozusagen zur Aufgabe gemacht und habe da auch die Unterstützung der österreichischen HNO-Gesellschaft gefunden, die mich, ja, dabei wirklich sehr, sehr stark auch, also sage ich mal, motiviert und eben unterstützt hat in die Richtung, dass wir so eine interdisziplinäre Zusammenarbeit von HNO-Genetik, also Humangenetik und Augenkliniken letztlich dann, mhm, eben etabliert haben. Das heißt, nach Feststellen einer Hörstörung wird der Familie geraten, sich einer molekulargenetischen Diagnostik zu unterziehen. Und dann, okay, kann man eben feststellen, ist es eine genetische Ursache für die Hörstörung, ist es eine isolierte Hörstörung oder eben eine syndromale, wie zum Beispiel Usher-Syndrom. Da gibt es dann auch noch andere. Okay. Aber das ist ganz, ganz wichtig, dass man diese gesicherte Diagnose relativ früh hat. Okay. Das ist heute gang und gäbe und etabliert, war im Ausland teilweise schon früher etabliert als bei uns. Und das hilft natürlich ungemein. Erstens der Familie.
Österreich hat
ein bisschen hinterhergehängt in diesem Punkt. Hat aber aufgeholt.
Ja? Kann also man so sagen, dass man jetzt besser aufgestellt ist?
Auf jeden Fall.
Wie oft tritt diese Krankheit auf in Österreich, wenn man sagt seltene Krankheit? Wie oft?
Ja, also wir haben eine Zahl von der MedUni Wien aus dem Jahr 2014 circa. Die sagt, es sind 16 bis 20 pro 100.000. Mhm. Das spiegelt auch in etwa die statistischen Werte, die wir aus dem Ausland, also auf EU-Ebene oder USA kennen. Die variieren allerdings immer ein bisschen, weil es hängt immer von der Erfassungsrate in einem Land ab. Ja? Wie gut ist die Diagnostik?
Ja.
Und nur aufgrund der Erfassungsrate kann man hier so eine Hochrechnung anstellen. Und es müssten dann in Österreich, wenn man diese Hochrechnung jetzt anstellt, müssten es ungefähr 1200 sein, von denen ich persönlich jetzt aber nicht alle kenne, obwohl ich hier dann sehr aktiv geworden bin. Mhm. Wir haben aber jetzt nicht eine belastbare Zahl in Form eines Registers, eines durchgängigen, aber das ist ja grundsätzlich ein Problem in Österreich, dass wir also Patientenregister oder unbelastbare Zahlen hier nicht in gewünschter Form vorliegen haben, was viele Nachteile hat natürlich, in verschiedene sich in verschiedene Richtungen auswirken.
Das ist eine andere große Geschichte.
Ja, ist ein anderes Thema, ja.
Also Stand der Forschung, wir sind weiter als damals,
ja,
als die Diagnose gestellt wird, aber trotzdem.
Also den Durchbruch bei der Therapie, wenn das jetzt gemeint ist, den gibt es nicht.
Mhm.
Aber was sehr wichtig ist, eben im Zusammenhang mit dieser Frühdiagnose, ist, man kann die Familien zusammenbringen. Man kann, also ich bin zum Beispiel Anlaufstelle für neu diagnostizierte junge Familien. Und wir haben das jetzt vorher in anderem Zusammenhang schon angesprochen. Das ist einfach wahnsinnig erleichternd für so eine Familie zu sehen. Aha, da gibt's ein erwachsenes, junges Mädel, die steht mitten im Leben, die hat Matura gemacht.
Studiert.
Die studiert Jus, die ist jetzt bald fertig. Die hat trotz massiver Seheinschränkungen, die sie tatsächlich schon hat, ja, weil die nehmen ja zu. Also es ist ja eine degenerative, also eine progrediente Erkrankung. Hat die ihre Freunde, hat ihre Hobbys, hat ihr eigenes Leben und ist eine glückliche junge Person. Und das spielt halt auch eine große Rolle, also dass hier so
die große
Peers
Hoffnung,
vorhanden
sind,
an denen man sich orientieren kann. Und das ist ja schon
Wie ist es denn der Mariella ergangen? Die Diagnose war mit 9 Jahren. Hat sie dann sehr schnell das Augenlicht verloren oder hat sie, wie ist dieser Verlauf bei der Mariella jetzt gewesen?
Also in der Zeit, also Volksschule, Unterstufe, waren eben hauptsächlich die Nachtblindheit Symptome, die ja halt wirklich Schwierigkeiten gemacht haben im täglichen Leben. Man denkt jetzt an, ich weiß nicht, Halloween oder solche Sachen.
Ja.
Aber wir haben das halt gelöst, indem man ihr halt eine besonders starke Taschenlampe in die Hand gedrückt hat. Oder man hat halt geschaut, sie hat immer sehr zuverlässige Freunde und Freundinnen gehabt und hat sie auch heute noch, also mit denen sie, ja, auf die sie sich einfach verlassen kann in so schwierigen Situationen. Und es hat sie eigentlich während der Schulzeit nicht sehr stark beeinträchtigt, aber allerdings, als sie 16 oder 17 Jahre alt war, hat sie dann einen etwas stärkeren Schub, also bei der Verschlechterung des Sehvermögens gehabt. Da konnte sie zum Beispiel von einem Tag auf den anderen Bleistift nicht mehr sehen, also erkennen, was natürlich in geometrisch Zeichnen in der Schule eine starke Auswirkung hat. Und da trifft man halt ein paar Vereinbarungen mit den Lehrern, dass da die Dinge anders halt zu bewerten sind oder dass sie halt zum Beispiel einen radierbaren Kugelschreiber verwenden durfte. Also da war da vielleicht das erste Mal, dass sie gemerkt hat, da ist etwas, was vielleicht doch mal mein Leben stärker beeinflussen könnte.
Mhm.
Also da war sie aber eigentlich schon knapp vor der Matura. Es war im Jahr vor der Matura, war es genau genommen. Ja.
Sie ist immer auf eine Regelschule gegangen.
Ja.
Sie war nie in einer anderen Schule, also war immer
immer regulär im Schulsystem. Ja.
Das ist auch wichtig für Eltern, die eben diese Diagnose erhalten und wissen wollen, wie das Kind eben die Zukunft gestalten wird.
Ja, es ist natürlich gut, wenn jetzt so eine Familie eine Diagnose bekommt, dass sie wissen, das Kind kann eigentlich in eine ganz normale, wenn man so will, Schule gehen. Ja, man wird vielleicht ein paar Rahmenbedingungen definieren müssen mit dem Lehrerteam und mit der Direktion und ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten, auch unter den Schülern. Also das kann nicht schaden. Wir sind immer sehr offen mit diesen Themen umgegangen. Also schon im Kindergarten haben wir den Kindern erklärt, schau, das ist ein CI, das heißt so, weil die Ohren funktionieren halt nicht und das CI ersetzt sozusagen die Funktion des Ohrs und sie hört halt mit dem CI. Und so, und das hat man halt dann sprachlich an die verschiedenen Entwicklungsstufen in der Schule angepasst. Aber
es ist schon ein Stück Arbeit, diese Aufklärung, ja, schon, rundum. Ja. Das ist ein Cochlea-Implantat. Wurde sie eigentlich jemals gemobbt?
Also ich denke, sie hat jetzt nicht mehr oder weniger Mobbing oder Exklusionserfahrungen als oder andere, wie auch immer man dazu sagen möchte, gemacht als andere Kinder in dem Alter. Ich meine, das ist ja gang und gäbe. Die Ursache war halt bei ihr eine, die halt offensichtlich war und bei anderen Kindern ist es dann vielleicht eine andere.
Ja. Genau, ja. Die Mariella hat maturiert, studiert. Mhm. Wie geht's ihr beim Studium?
Gut, also sie ist im Finale sozusagen. Sie ist in ihrem letzten Jahr. Und hat auch verschiedene Pläne und macht also parallel zu dem regulären Jus-Studium, macht sie noch vertiefend einen Master in Medizinrecht und interessiert sich für Themen wie für Kindeswohl und es gibt da bestimmte Themen, die ihr besonders am Herzen liegen, die vielleicht mit ihrer Geschichte was zu tun haben oder auch nicht.
Ein unbeschwertes Leben.
Ja, auf jeden Fall, ja.
Wie sieht sie das, wenn sie jetzt rückblickt? Ist sie froh, dass ihr den Weg so gegangen seid?
Also sie sagt das sehr oft, weil sie hat natürlich auch andere Menschen, gleichaltrig, jünger, älter kennengelernt, bei denen es eben nicht genauso musterhaft wie bei ihr gelaufen ist.
Die auch taub waren, oder?
Ja, genau. Mhm. Und sie sagt oft, also sie ist wahnsinnig froh, dass wir diese Entscheidung damals getroffen haben. Und
weil sie eben sieht, Stand heute. Ja. Das heißt, sie vergleicht sich auch mit anderen. Sie weiß.
Vergleichen. Ich glaube nicht, dass sie jetzt direkt den Vergleich sucht, aber sie ist sich dessen bewusst, dass sie einfach Glück gehabt hat, dass sie in einer Zeit geboren ist, wo das schon möglich war. Und dass sie auch Glück gehabt hat, dass sie in einer Familie aufgewachsen ist, die diesen Weg auch so eingeschlagen hat. Weil es gibt ja da sehr viele Familien, die da sehr verunsichert sind, an denen zerren auch unterschiedliche Kräfte, die die Entscheidung oft auch wirklich schwierig machen. Und da ist sie, das sagt sie immer wieder, wenn sie gefragt wird. Also sie ist da ewig dankbar, dass das für uns immer so klar war und dass sie diesen Weg einschlagen konnte.
Ist es auch eine Frage der finanziellen Mittel? Ihr seid da auch schon einen speziellen Weg gegangen. Es gab auch einen Assistenzhund für die Mariella, stimmt
ja,
das?
Ja, wir haben, der ist nach wie vor noch da, wenn auch schon in Pension, der Nanook,
ja.
Also finanzielles Thema, was jetzt das CI betrifft, glücklicherweise nicht. Also wir leben in einem Land, wo wir ein Gesundheitssystem haben, das diese Hörversorgung möglich macht, unabhängig von der wirtschaftlichen Lage einer Familie. Das ist wichtig und richtig. Also
ist nicht in vielen Ländern so, ist keine Selbstverständlichkeit.
Ist nicht überall so, ist richtig. Ich meine, ist in der westlichen Welt so, aber halt nicht überall. Und wobei ich sagen muss, wenn wir jetzt keine andere Möglichkeit gehabt hätten, wir hätten auch versucht, die Mittel aufzustellen, das zu bezahlen, wenn es jetzt nicht vom Gesundheitssystem sowieso geleistet worden wäre. Weil das wäre für uns überhaupt kein Thema gewesen. Dann verzichtet man halt auf was anderes. Also das ist sicher prioritär zu behandeln, also aus unserer Sicht. Und was war jetzt die Frage? Jetzt muss ich zurück zum roten Faden. Ah ja, Assistenzhund.
Also ihr habt wirklich versucht, die Mariella wirklich zu unterstützen, optimal zu unterstützen, möchte ich sagen.
Ja, also wir haben schon immer darauf geschaut, dass sie optimale Startbedingungen hat. Ja. In einer sehr schwierigen Situation, die sie sich ja nicht ausgesucht hat. Ja. Wir uns auch nicht übrigens. Ja,
klar.
Also es ist jetzt keine, wie soll ich mal sagen, Schuldfrage. Manche Eltern fühlen sich ja schuldig. Also ich fühle mich überhaupt nicht schuldig, obwohl ich ja dieses Gen weiter vererbt habe und mein Mann genauso.
Aber ihr wusstet
es
ja nicht.
Es ist eine Laune der Natur und man nimmt das als, wie soll ich mal sagen, als Aufgabe an. Mhm. Und als Herausforderung, wenn man so möchte, oder als Lebensaufgabe, wenn man so will, man nimmt das halt an. Und eine Sache in dem Zusammenhang, dass man sich dieses Wissen oder diese Fähigkeiten, die man dadurch erwirbt, durch diese spezielle Situation oder die man seinem Kind dadurch ermöglicht, diesen Erwerb von speziellen Fähigkeiten, das kann man ja auch an andere weitergeben und dadurch bekommt das Ganze halt einen Sinn. Nicht? Wir sprechen, glaube ich, über Hören bewegt, Sinnvolles aus dem Leben. Und ich will jetzt nicht sagen, dass das mein einziger Lebenssinn ist, also das sicher nicht, da gibt es noch ein paar andere sehr schöne und sehr wichtige Themen.
Eine große
Aber
Aufgabe.
Es ist eine sinnerfüllende Aufgabe und es ist auch eigentlich schön zu wissen, dass diese spezielle Situation und diese sehr oft sehr schwierige Situation einen Sinn im Leben hat, sagen wir mal so.
Ja. Ja. Ihr seid eine sehr starke Familie, den Eindruck vermittelt sie irgendwie, eine starke Familie, die zusammenhält und,
ja,
und hat euch das noch näher zusammengebracht, die ganze Geschichte?
Wahrscheinlich schon. Also ich denke schon, dass das zusammenschweißt. Also wenn es eine Familie schafft, ich meine, es kann ja auch das Gegenteil der Fall sein. Ich kenne natürlich auch Familien, wo das zu großen Problemen auch interfamiliär geführt hat und manchmal auch zum Bruch.
Ja.
Das gibt es leider alles.
Ja.
Es gibt hier alle Spielvarianten. Ja? Und wir haben hier einfach Glück, dass wir halt, warum auch immer, so aufgestellt sind, dass wir das geschafft haben, dass es uns zusammenschweißt und nicht auseinanderdividiert. Und das beflügelt man sich halt auch gegenseitig. Also Empowerment oder Autonomie, das ist was bei uns immer total wichtig ist. Ja. Egal, ob jetzt mit Hörbeeinträchtigung oder nicht. Also das ist grundsätzlich etwas, was uns auch in der Erziehung unserer älteren Tochter, die jetzt über ein ganz normales, natürliches Hören verfügt, immer sehr wichtig gewesen ist.
Du kämpfst auch weiterhin nach wie vor, das Ganze liegt jetzt schon ein paar Jahre zurück, aber immer noch ganz stark für Fördermittel zum Beispiel, für Awareness. Also es ist schon noch immer ein Thema, das dich dein Leben lang begleiten wird wahrscheinlich, oder?
Ja, es ist schon ganz interessant, weil ich bin eigentlich ursprünglich Dolmetsch für Französisch und Englisch und habe dann eine Trainerausbildung gemacht und bin als Freelancerin mehr oder weniger eingeschränkt, weil sich halt andere Dinge ergeben haben, tätig als Trainerin für Selbst- und Zeitmanagement und ähnliche Themen. Und immer wieder gibt es so Meilensteine, wo es mich dann doch wieder stärker in diese Richtung Patientenvertretung, Funktion in Vereinen, in Gruppen, wo es mich immer wieder in diese Richtung bringt. Also ich habe damals begonnen, eben in der Cochlea-Implantat Austria eben tätig zu sein und habe damals auch eine internationale Funktion dann gehabt von, ich glaube, 2005 bis 2015, so 10 Jahre lang in der Europäischen Vereinigung der Cochlea-Implantatträger. Und dann war es natürlich, als dann das Thema Usher-Syndrom in unsere Familie so hereingeschneit ist, war es natürlich klar, dass man jetzt von dem reinen CE-Thema und von dieser Botschafterfunktion, dass man sich da stärker in Richtung Usher-Botschafter, wenn man so möchte, betätigen wird. Und auch durch meinen internationalen Kontext sprachlich, also durch mein Sprachinteresse, habe ich mir da natürlich relativ leicht getan und habe da immer eine sinnvolle Herausforderung und eine sinnvolle Aufgabe drin gesehen. Also selbst was zu lernen und was zu wissen, was meiner Tochter jetzt unter unserer Familie insgesamt zugutekommt. Und dann letztlich dieses Wissen aber auch immer wieder zurück nach Österreich zu bringen und zu spiegeln und den anderen betroffenen Patienten also zur Verfügung zu stellen und die auch zu empowern, wie ich da dazu sage. Also das ist eigentlich so meine ureigenste Motivation immer gewesen, hier aktiv zu bleiben. Viel mehr, als ich das ursprünglich jemals geplant hatte.
Deswegen habe ich vorher auch gesagt, du kämpfst wie eine Löwin eigentlich für das. Und ich glaube, das ist viele, viele Familien werden dir auch sehr dankbar dafür sein, weil da bricht die Welt zusammen und man hat so viele Fragen und da sind schon so viele Lösungen drinnen. Und auch mit diesem Dschungel, was man da alles machen muss, Fördermittel, wo kriegt man das, wer hilft einem, wer sind da die besten Ansprechpartner? Also das ist schon wichtig, dass es solche Vereine gibt.
Ich glaube, was auch sehr wichtig ist für Familien, ist einfach zu wissen, dass es Therapieoptionen geben wird, wann auch immer die greifbar sind.
Ja.
Man kann den Familien quasi eine Perspektive geben. Also man muss sich dem jetzt nicht ausliefern, diesem fortschreitenden Sehverlust. Ja. Sondern es wird wahrscheinlich eine Therapie geben. Egal, ob die dann wirklich zum richtigen Zeitpunkt fertig ist oder nicht, aber einfach diese Aussicht zu haben und zu wissen, da gibt es eine Heerschar von Wissenschaftlern und Forschern auf der ganzen Welt, die sich damit beschäftigen und Blindheit oder Erblindung sozusagen bekämpfen oder heilen oder sagen wir mal zumindest oder eine Therapie finden wollen. Mhm. Allein das ist schon eine enorme Motivation und gibt einfach eine Perspektive. Egal, ob es dann tatsächlich zum richtigen Zeitpunkt fertig ist und bereitsteht oder nicht. Also und da bin ich halt schon auch Anlaufstelle oder Verbindung auch zu den internationalen Institutionen, die hier eben die klinischen Studien durchführen, die dieses Wissen haben über den genauen Stand der Therapieentwicklung und kann quasi, ich bin so eine Art Drehscheibe, wenn man so will, nicht? Die auch Familien mit entsprechenden Institutionen in Verbindung bringen kann.
Auch connected.
Wenn sie zum Beispiel wollen oder wenn sie sich überlegen, ob ihr Kind oder auch junge Erwachsene, die das eben selbst entscheiden, ob sie an einer klinischen Studie teilnehmen wollen oder nicht.
Gibt es viele, die sich gegen CE-Implantate also entscheiden?
Also ich persönlich habe jetzt in unserem Umfeld, in unserem direkten keine Familie, aber wir haben natürlich da auch in dem Zusammenhang schon, ich sage auch teilweise recht spezielle oder manchmal sogar verstörende Erfahrungen gemacht, interessanterweise. von meistens natürlich älteren Betroffenen, die noch nicht diese Möglichkeiten hatten. Mhm. Ich verstehe das total, weil das ist wahnsinnig schwierig zu sehen. Aha, da gibt's Jüngere, die haben sich schon viel, viel leichter getan, weil sie durch ein technisches Gerät, ein künstliches Hören sozusagen, die Möglichkeit gehabt haben, eigentlich, oder es viel leichter gehabt haben, Eingang in alle Bereiche der Gesellschaft oder des Lebens zu finden oder diese volle Teilhabe, von der man ja so gerne spricht, auch auszuüben.
Im fortgeschrittenen Alter ist das dann schwierig.
Es ist natürlich, jetzt gibt's natürlich ältere Menschen, die diese Möglichkeiten noch nicht so hatten. Bis hin dazu, dass man manchmal auch von manchen, ich sag mal, fast ein bisschen skeptisch betrachtet wird, weil so nach dem Motto, konntest du denn nicht akzeptieren, dass deine Tochter taub ist? Musstest du sie denn reparieren? Also bis hin zu solchen Äußerungen, das habe ich auch sehr befremdlich und sehr fast ein bisschen verstörend gefunden, weil es geht einfach darum, dass man einem Kind optimale Startbedingungen mitgibt. Und wenn es die gibt, dann will man die natürlich auch nutzen. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, wenn man sich jetzt in die Lage dieser Menschen versetzt, man kann schon ein bisschen nachvollziehen, was das vielleicht auch für ein Schmerz ist, dass man selber diese Möglichkeit noch nicht gehabt hat. Ich möchte vielleicht noch auf einen Zusatzaspekt bei unserer Familie eingehen, da es sich ja nicht um eine isolierte, also alleinige Hörstörung handelt, ist natürlich die Aufrechterhaltung der Funktion des Hörens hier umso wichtiger, weil ja der Hörsinn hier ein bisschen kompensieren kann, quasi den fortschreitenden Sehverlust. Und in dem Zusammenhang scheint es mir auch wichtig, die Aufrechterhaltung der Funktionalität des Hörnervs, also auf diese auch Wert zu legen. Also da hoffe ich, dass die CI-Forschung hier auch das immer im Auge hat. Wir wissen ja nicht ganz genau, was mit dem Hörnerv, mit dieser elektroakustischen Stimulation über Jahrzehnte hinweg passieren wird. Also das ist vielleicht auch ein Wunsch, den ich hier an die Forschung und an die entsprechenden Stakeholder formulieren möchte, dass man hier das Augenmerk darauf legt, dass man die Funktionalität des Hörnervs erhält, weil das eben gerade bei uns unter dem Gesichtspunkt, dass ja eine Sehstörung dazukommt bis hin zur Erblindung, von besonderer Bedeutung ist.
Was will sie eigentlich werden?
Ja, also auf jeden Fall einen juristischen Beruf wird sie einschlagen. Mhm. Also das Medizinrecht ist sicher ein Thema. Ich glaube, sie hat sich noch nicht entschieden, weil nach Abschluss des Studiums, da geht es ja mal darum, dass man Gerichtspraxis erwirbt und sich noch verschiedene Bereiche anschaut. Also das ist, glaube ich, noch offen.
Was sind denn ihre Hobbys eigentlich? Der Marella, ihre
Also
Hobbys.
Wir sind immer verrückt nach Skifahren und das hat sie irgendwie mit übernommen.
Fährt sie auch?
Also sie fährt viel vor, und gut Ski, nach wie vor, also trotz auch ihrer Seheinschränkung, aber das kann man organisieren, indem man halt zum Beispiel knapp hintereinander fährt oder ähnliche Dinge. Und ja, alles, was mit Sport zu tun hat, und ist etwas, was sicher einen Platz in ihrem Leben einnimmt, sage ich jetzt mal.
Was wünschst du dir für die Zukunft?
Insgesamt gesehen?
Ja.
Oder für meine Tochter? Also ich sag mal, ich würde es vielleicht zweiteilen. Also für meine Tochter wünsche ich mir, dass sie weiter auf diesem Weg bleibt und so positiv bleibt, wie sie ist und die Situation so gut, sag ich mal, managt oder handelt, wie sie das jetzt in der Lage ist zu tun. Sie wünscht sich, und das wünsche ich mir demnach natürlich auch, dass eine Therapie, die das Sehvermögen zumindest so konserviert oder dass es den Status quo erhält, demnächst greifbar ist und zur Verfügung steht. Egal, ob jetzt experimentell, also durch Teilnahme in einer klinischen Studie oder eben demnächst zugelassen. Also das spielt in dem Fall überhaupt keine Rolle. Also sobald das Sicherheitsthema geklärt ist natürlich. Und grundsätzlich wünsche ich mir noch, also über das jetzt hinaus, eigentlich, dass eigentlich alle Menschen, die entweder eine Hörstörung haben, isoliert oder eben die Usher-Syndrom haben, also eine syndromale Hörstörung, dass die Möglichkeit haben, einen ähnlich positiven und schönen Werdegang oder Weg einzuschlagen, wie es jetzt bei meiner Tochter gelungen ist und gelingen wird.
Das klingt gut, ja. Eine Frage ich trotzdem, woher nimmst du die Power, die Kraft?
Ich weiß es nicht.
Also die Löwin, das passt schon. Aber woher?
Ich muss sagen, wahrscheinlich habe ich, also durch meinen Beruf, ich beschäftige mich halt mit Themen wie Selbst- und Zeitmanagement, das hat auch sehr viel mit Resilienz zu tun, hat auch sehr viel mit persönlichen Ressourcen zu tun, also Energie, hat auch sehr viel mit Prioritäten setzen zu tun, wo investiere ich viel Energie und wo nicht? Mhm. Mit Wertesystem, wenn man so will. Wertecoaching ist auch etwas, was ich beruflich
muss man aber auch lernen,
punktuell
glaube ich,
immer wieder gemacht habe und wo ich auch eine Ausbildung dazu habe. Ja. Also ich glaube, dass das Themen sind, die Richtung habe ich wahrscheinlich jetzt nicht zufällig eingeschlagen oder vielleicht schon, weiß ich nicht, spielt auch keine Rolle. Aber das sind schon Themen, die mir persönlich und wahrscheinlich auch meiner Familie insgesamt und dem ganzen Handling mit dieser schwierigen Situation schon auch irgendwie zugute gekommen sind.
Profitieren mehrere davon.
Ja, ja, auf jeden Fall. Ja,
von der Kraft, von der Power, die da ausgeht von dir.
Und ich weiß aber auch, wann ich mich abgrenzen muss. Also da bin ich dann ganz gut. Da sind manche Leute manchmal dann ganz irritiert, aber ich weiß, wo meine Grenzen sind und kann mich dann auch zurückziehen, um meine Energiereserven wieder aufzutanken, sagen wir es mal so.
Vielen Dank für deinen Mut, deinen Einsatz, dein Engagement. Das läuft alles nebenbei. Eine gute Geschichte, eine schöne Geschichte und Gott sei Dank mit Happy End. Ich freue mich sehr, dass es der Mariella sehr gut geht und dass sie ihr Studium gut abschließt. Schöne Grüße an die Mariella. Überhaupt an die ganze Familie. Dankeschön für dein Kommen heute, für deine Geschichte, Ihnen fürs Zuhören, Zusehen und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.
Zum Schluss Persönliches über das Hören. Gibt es einen Hörmoment, der Sie besonders berührt?
Ja, den gibt es tatsächlich, als meine Tochter mit circa 4 Jahren vor einer Gruppe Franzosen in einem französischen Ferienclub alle meine Entchen gesungen hat.
Welches ist Ihr Lieblingsgeräusch?
Ich liebe eigentlich die Musik der Natur, also ob das jetzt Vogelgezwitscher ist oder das Rauschen eines Waldes oder das Rauschen von Schnee beim Skifahren zum Beispiel. Das sind Dinge, die ich genieße.
Welche Botschaft haben Sie an unsere Zuseher?
Hören bewegt und Hören ist das Tor eigentlich zu oder ein unkomplizierter Zugang an allen Bereichen des Lebens, ob das jetzt Bildung ist, ob das Freunde sind, Familie, Beruf, Hobbys, um eben diesen Zugang zu all diesen Bereichen des Lebens zu haben.